Heute sprechen wir mit Herrn Privatdozent Dr. Preisler. Er ist Chefarzt der Thoraxchirurgie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart über das Thema Chirurgie gegen Lungenkrebs. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, die meisten Patienten wünschen sich ja nichts sehnlicher als dass einfach das, was da drin ist, so einmal rausgenommen wird und weg ist und das Thema erledigt wäre. Ja. Mhm. Wir wissen beide, das ist leider nicht wirklich machbar. Aber trotzdem mal eine erste Frage wäre, für welche Patienten eignet sich denn überhaupt jetzt eine Chirurgie gegen Lungenkrebs?
Genau, also der Lungenkrebs ist ja eine Tumorerkrankung, die in der Lunge entstanden ist. Wir unterscheiden eine ganz große Vielzahl an verschiedenen Arten dann wiederum und teilen das dann in zwei große Gruppen ein, die nicht kleinzelligen und die kleinzelligen Karzinome. In der Regel sind es die nicht kleinzelligen Karzinome, so heißen die einfach von der Gewebeart her, die sich noch nicht im Körper ausgebreitet haben oder nur in wenigen Lymphknoten an der Lunge sich ausgebreitet haben.
Okay.
Über die sprechen wir, das sind die Patienten in frühen Stadien, die wir operieren können. Und da ist das Ziel dann doch die ganz radikale Entfernung. Mhm. Im Idealfall bleibt kein Tumor im Körper zurück.
Okay.
Und wenn es ganz gut läuft, dann kommt er auch nicht zurück beim Teil der Patienten. Trotzdem, wir sind beim sehr aggressiven Tumor natürlich.
Mhm. Ja, prima. Genau, und wir wollten jetzt einfach mal in diesem ersten Video auch so einen Überblick geben über die unterschiedlichen Herangehensweisen, Methoden und so weiter und so fort und wollen dann nachher nochmal ins Detail gehen. Aber mal ein kurzer Überblick, welche Zugangsoperations- oder welche Methoden zum Zugang zum Tumor gibt es denn?
Operationstechnisch können wir minimalinvasiv operieren bei den kleineren Tumoren und einfach über kleine Schnitte seitlich am Brustkorb arbeiten. Das ist mittlerweile bei den Frühdiagnostizierten, ich würde sagen, 60% bis 2/3 der Fälle können wir minimalinvasiv operieren. Das ist so die Aufteilung in unserer Klinik. 1/3 wird offen operiert und offen heißt über einen seitlichen Zugang zwischen den Rippen am Brustkorb.
Also so hier so in dem
unter
Bereich.
Der Brust, ja, seitlich wird da eröffnet. Das ist jetzt, viele Patienten denken, dass man immer das Brustbein aufmachen muss. Das ist eher bei den Herzchirurgen der Fall. Wenn man am Herzen operieren will, da ist hier vorne der Zugang gut. Für die Lunge rechts oder links seitlich am Thorax. Da gibt es da nochmal Unterscheidungen, auf die, glaube ich, kommen wir noch zu sprechen.
Ja, gucken wir nochmal im Detail rein.
Ob es mehr so nach vorne oder nach hinten der Schnitt geht. Das sind dann nochmal Fragen, die vor allem mit dem Tumor, der Lage des Tumors zu tun haben.
Minimalinvasiv heißt ja, dass eben mit sehr kleinen Schnitten gearbeitet wird. Ne? Mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Techniken. Was sind denn das für welche?
Genau. Entwickelt wurde die Technik mit drei Zugängen. Mhm. Dass man einen Zugang für die Kamera hat, so einen Zentimeter. Mhm. Und zwei Zugänge für Instrumente, die dann einfach lange Instrumente sind, die man dann über diese kleinen Schnitte reinsteckt und nur über die Kamera kontrolliert im Inneren dann arbeitet.
Das wird WATS genannt, oder?
Das wird WATS genannt.
Video-Assisted
Thoracic Surgery.
Ja.
Da gibt es dann verschiedene Weiterentwicklungen und Modifikationen. Man hat sich dann überlegt, wie kann man das noch schonender machen und ist dann auf zwei Schnitte nur gegangen und schließlich dann auch auf einen Schnitt.
Oh, okay.
Das ist dann ein Schnitt, der nur 3 bis 4 Zentimeter misst und da kommt die Kamera rein, alles rein und dann arbeitet man da im Inneren. Und dann gibt es seit einigen Jahren auch die robotisch assistierte thorakoskopische Chirurgie, RATS genannt. Da werden praktisch von der Zugangstechnik ist es gleich, dass man Instrumente über einzelne Schnitte einführt und eine Kamera. Mhm. Der Unterschied ist, die Instrumente hält nicht der Chirurg in der Hand, sondern ein Roboter.
Ah, okay.
Und der Chirurg hat aber die volle Kontrolle über diese Roboterarme und kann dann diese Roboterarme bedienen, hat einen 3D-Blick und kann ganz genau und fein arbeiten. Der Roboter zittert natürlich nicht. Der Roboter hat eine ganz ruhige Kameraführung. Das sind so die Vorteile.
Okay, oh, spannend.
Das sind praktisch die seit einigen Jahren bestehende neuere Entwicklung.
Und dann, wenn man jetzt von dem Minimalinvasiven zur nächsten Stufe geht, das ist dann die?
Die Thorakotomie. Wenn die Tumoren größer sind, dann und ich die gar nicht über so einen kleinen Schnitt rausholen kann. Oder wenn die sehr stark verwachsen sind mit der Umgebung oder in der Mitte am Lungenstiel sitzen, wo möglicherweise große Gefäße, Blutgefäße aufreißen können, dann operiert man über einen seitlichen Zugangsweg am Brustkorb. Das heißt, man schneidet zwischen den Rippen auf, kann die Rippen auseinanderspreizen und arbeitet dann offen. Man kann dann mit den Händen vor Ort sein.
Die letzte Stufe?
Sternotomie ist ja eher ein Zugangsweg über den, über das Brustbein.
Ja.
Da fragen Patienten oft, ob das der Zugangsweg ist. Das ist aber eher so bei Herzoperationen. Wenn man Bypass kriegt oder eine neue Herzklappe, dann geht das von hier vorne. Das ist für die Lungenkarzinome nur in wenigen Ausnahmefällen so, dass man über diesen Zugang operiert.
Mhm. Das ist eigentlich eine gute Neuigkeit, weil das stelle ich mir dann doch sehr belastend vor, ne, wenn da...
Davor haben die Patienten Angst. Wobei man muss sagen, die Sternotomien und Thorakotomien, das ist schon nach der Operation etwas schmerzhafter als minimalinvasiv. Aber das, auch das kann man gut kontrollieren, wenn es dann doch erforderlich sein sollte.
Mhm. Und wie gesagt, da gehen wir nochmal wirklich später nochmal ganz ins Detail rein. Ne? Und dann ist natürlich eine ganz große Frage... Jetzt hatte ich ja gesagt, dass viele Patienten eben diese Hoffnung haben, dass man einfach mit einer OP das Thema erledigen könnte. Aber es gibt ja Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit eine OP überhaupt sinnvoll ist. Was sind denn diese Voraussetzungen?
Also wir klären einmal ab, ob der Patient, also was für eine Art Tumor das ist. Mhm. Das gelingt in den meisten Fällen. Immer gelingt es nicht. Mhm. Ja, dann muss man auch während der Operation die Abklärung machen. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Voraussetzung ist, dass der Tumor eben auf die Lunge beschränkt ist.
Okay.
Dafür dient die Diagnostik. Alle Patienten bekommen mittlerweile ein sogenanntes PET-CT. Mhm. Das zeigt uns den Tumor selbst und es zeigt uns mögliche Ausbreitungen im Körper. Mhm. Ergänzend wird dann noch eine Kernspinnuntersuchung vom Kopf vorgenommen. Die ist dann besser als das PET-CT, das hilft am Kopf nicht so gut. Und das zeigt uns, ob im Kopf, im Gehirn Metastasen vorliegen. Weil diese Tumoren ja doch dazu neigen, ins Gehirn, Nebennieren, Knochen zum Beispiel, frühzeitig zu streuen. Und das sind die Voraussetzungen, wenn wir das PET-CT haben und der Tumor ist begrenzt auf die Lunge und wenige Lymphknoten oder nur auf die Lunge, dann ist da... abhängig nochmal von Größe, Einwachsen des Tumors lokal, sagen wir, das gibt es ja auch mal, dass der irgendwo im Brustkorb liegende andere Organe einwächst, dann sieht es wieder anders aus. Aber wenn das ein in der Lunge wachsender Tumor ist, dann ist damit die Operabilität von Seiten der Tumorbiologie schon mal gegeben. Mhm. Dazu kommt noch der Patient selber natürlich. Das sind ja Patienten, die sind in einem mittleren Lebensalter, haben Vorerkrankungen, möglicherweise Raucher, sind ja auch viele dabei, die geraucht haben und dadurch noch zusätzlich Lungenerkrankungen haben, sich mit dem Atmen vielleicht schon schwer tun und unter Belastung schon kurzatmig sind. Diese Frage müssen wir in der Lungenfunktion abklären, wie gut ist der Patient von seiner Lungenfunktion, weil wir nehmen ihm ja ein Stück Lunge weg. In der Regel einen Lungenlappen, sodass er auch gesundes Lungengewebe mit verliert. Mhm. Und dadurch die Atmung natürlich schwerer wird. Wir wollen ja nicht bei einer Operation den Krebs entfernen und der Patient ist hinterher sauerstoffpflichtig. Das ist nicht sinnvoll. Sondern der Patient soll hinterher ganz normal sein Alltagsleben weiterführen können. Und dafür dient dann die sogenannte funktionelle Abklärung.
Das heißt also, das Problem ist jetzt, also ich hätte tatsächlich persönlich immer gedacht, das Problem wäre die Operation selber, also der Moment der Operation, dass wenn da die Lunge schlecht funktioniert, dass das auch kritisch ist.
Das kann auch schwierig sein.
Okay.
Das ist dann die Frage des Managements von der Anästhesie.
Ja.
Auch der Anästhesist sieht den Patienten vor der Operation. Mhm. Wenn alle anderen Voraussetzungen gegeben sind, wenn man sagt, okay, der Tumor ist technisch operabel und sinnvoll operabel, die Lungenfunktion ist gut. Der Patient selber, da ist ganz wichtig, was sagt er, wie gut ist er belastbar, kann er Treppen steigen, wie viele Stockwerke schafft er noch. Wir sagen zum Beispiel, wenn ein Patient 3 Stockwerke schafft ohne Pause, dann ist die Entfernung eines Lungenlappens kein Problem.
Ah, okay. Mhm.
Dann kommen aber noch andere Sachen, was Sie meinen, die Narkose, da haben auch die Patienten oft viel Angst davor, weil, mhm. weil die ja die Kontrolle aufgeben und ja. sich komplett in die Hände des Anästhesisten und Operateurs begeben. Auch da wird geguckt, wie ist die Herzfunktion und gibt es relevante Nebenerkrankungen, die noch zu beachten sind. Aber da muss man sagen, das funktioniert sehr gut und wir können teilweise auch wirklich alte und vorerkrankte Patienten sicher durch die OP bringen.
Ah, okay, ah, das ist ja gute Neuigkeit. Okay.
Natürlich gibt es immer mhm. Komplikationsmöglichkeiten, auch was die OP betrifft. Zum mhm. Beispiel kann es mal zu einer schweren Blutung kommen. Das sind schon dann auch Sachen, wo das, so wie Sie angedeutet haben, auch während der OP schwierig werden kann.
Mhm. Jetzt hatten wir schon ein bisschen gesprochen, dass halt bei Lungenkrebs dann doch relativ viele Raucher betroffen sind. Und dann ist ja immer auch die Frage, offensichtlicherweise hat dieses Rauchverhalten ja sogar auch einen Einfluss in dem Moment auf die Operation. Mhm. Das heißt, man sollte dann nach Möglichkeit aufhören zu rauchen oder?
Ja.
Warum?
Das Rauchen macht natürlich über die vielen Jahre erhöht die Krebs, das Krebsrisiko. Das können wir dann in dem Moment nicht ändern. Aber wenn der Patient aufhört, ich sag mal 2 Wochen vor einer Operation, und das ist so ein Zeitraum 2 bis 3 Wochen, die wir mhm. rauchen in der Regel, dann erholt sich schon mal die Schleimhaut im Bronchialsystem. Mhm. Das heißt, die Patienten, die das dann auch schaffen, die berichten nach 2 Wochen, dass sie diesen morgendlichen Husten deutlich weniger haben.
Okay. Okay.
Und das ist ein Zeichen, dass sich schon Regenerationsprozesse an der Schleimhaut eingestellt haben. Mhm. Dasselbe gilt natürlich dann nach der Operation. Da tut man sich ja am Anfang schon schwer, dass man Atemgymnastik macht, den Schleim rauskriegt und so weiter. Das funktioniert alles besser, wenn die Schleimhaut sich schon erholen konnte durch diesen Rauchstopp.
Okay.
Das ist der Vorteil, dass die Patienten hinterher doch etwas schneller auf die Beine kommen können. Gelingt natürlich nicht jedem Patienten immer. Mhm. Dann müssen wir damit auch umgehen. Ja? Mhm. Dann ist auch so, wenn ein Patient das Rauchen reduziert, dann ist das auch was wert. Ja? Und dann kriegt man es auch hin, aber ist dann kann ein bisschen schwieriger sein dann für einen Patienten.
Gibt es dann Unterstützung jetzt hier im Krankenhaus? Also wenn jemand sagt, ich habe da echt Schwierigkeiten, das jetzt bleiben zu lassen, kriegt man Hilfe, ja?
Kann man, klar. Also zum einen gibt es so speziell geschultes Personal, die mhm. Raucherentwöhnung machen können mhm. oder das einleiten können. Mhm. Und dann gibt es auch natürlich auch die Möglichkeit, mit Nikotinpflastern zum Beispiel zu arbeiten oder Nikotinkaugummis, und um diesen Nikotinentzug ein bisschen was entgegenzusetzen, mhm. dass man zumindest mal auf das Rauchen aufhört, aber den Nikotin immer noch bekommt. Mhm. Das Rauchen aufhören selber ist dann unterschiedlich. Es gibt Patienten, die angesichts der Diagnose dann wirklich von heute auf morgen aufhören können.
Okay.
Und andere, die sich da doch schwer tun und die dann im Nachgang auch noch Unterstützung brauchen mhm. und Raucherentwöhnungskurse machen müssen, um wirklich wegzukommen. Mhm. Also es gibt Hilfsangebote und Unterstützung.
Ah, das ist wichtig, das ist gut. Kommen wir nochmal auf die funktionelle Operabilität. Jetzt haben wir so ein bisschen Risiko schon ein bisschen besprochen. Ja. Ganz wichtig ist ja auch mal, die Patienten einzubinden da in den Entscheidungsprozess. Wird operiert, wie wird operiert, was wird operiert? Wie funktioniert denn das? Also wie kann sich der Patient da überhaupt einbringen in diesen Prozess?
Funktionelle Operabilität haben wir schon so angerissen. Wir machen mal eine Lungenfunktion, um mhm. die Zahlenwerte zu haben. Aber die Zahlen ist das eine. Das andere, habe ich auch gesagt, wie gut kann sich der Patient belasten. Das heißt, mhm. Wir sind auf die Aussagen vom Patienten ganz dringend angewiesen. Wie ist es im Alltag? Was okay. macht er denn? Mhm. Oder was machen die Patienten? Können die Treppen steigen? Sind die stark eingeschränkt in der Mobilität? Das kriegen wir im Gespräch in der Regel raus und ergänzen das dann wirklich durch Belastungsuntersuchungen. Mhm. Manchmal machen wir es ganz einfach und lassen tatsächlich hier im Krankenhaus die Patienten mal 3 Etagen mit hochgehen. Einem Assistenzarzt zusammen hochgehen und wir schauen, wie gut geht es. Mhm. Messen die Sauerstoffsättigung dabei und testen das wirklich mit dem Patienten zusammen. Und die Entscheidung zur Operation, also wenn wir das alles zusammen haben, erst dann kann man ja wirklich besprechen, welche OP muss durchgeführt werden, was kann man dem Patienten zumuten, welche Einschränkungen kommen vielleicht auf ihn zu. Und der Ablauf der OP, wenn wir alle diese Sachen zusammengetragen haben, dann kann der Patient natürlich diese Fragen auch stellen, die er zur OP hat, über Zugänge und so weiter. Und entscheidet dann schon selber, was er machen möchte. Wir besprechen auch Alternativen.
Ja, okay.
Das ist ja der Punkt, an dem man dann vielleicht entscheiden kann. Wie geht es weiter, wenn ich gar nichts mache mit so einer Erkrankung? Gibt es die Möglichkeit einer reinen Chemotherapie oder einer Strahlentherapie? Gibt ja solche Fälle, wo das dann im Laufe der Abklärung rauskommt, dass vielleicht doch auch eine Chemotherapie erforderlich sein kann? Oder muss ich eine Kombination aus verschiedenen Therapien durchführen als beste Empfehlung? Wir besprechen das ausführlich.
Jetzt mal so ganz dumm gefragt, wenn Sie jetzt zum Beispiel vorschlagen würden, man muss eben doch mit einem bisschen größeren Schnitt arbeiten und der Patient sagt, nee, ich möchte aber minimalinvasiv, kann man sich das dann aussuchen oder eigentlich nicht?
Nee, also, eigentlich nicht, ne? Weil es ist ja so, dass wir mittlerweile wirklich die minimalinvasive OP machen, wo das auch immer irgendwie geht.
Das ist echt ausreizend,
ja.
Ne?
Ja, ja. Und wir machen es dann eher so, dass wir Patienten haben, wo man sagt, wir machen jetzt mal einen minimalinvasiven Beginn und schauen, ob wir das damit hinbekommen. Mhm. Die Sicherheit und onkologische Radikalität muss halt immer gegeben sein. Mhm. Und es kann gut sein, dass man dann bei der Operation doch umsteigt und offen weiter operiert. Mhm. Ja. Mhm. Aber eine unrealistische Einschätzung, also wenn ich sage, es geht nicht minimalinvasiv, das dann zu probieren, das würde ich jetzt auch nicht machen.
Das macht ist auch gefährlich Sinn. Dann.
Ja. Ja. Mhm. Da hat der Patient nicht so. Aber wir besprechen dann, warum das so ist. Mhm. Und das ist eigentlich schon so, dass die meisten Patienten das dann schon auch nachvollziehen können, warum die Empfehlung jetzt ist, dass man es offen operiert. Was ich auch dem Patienten immer gerne mitgebe, ist, wenn Zweifel bestehen sollten, dass sie sich nochmal von einem anderen Operateur eine Meinung holen, eine Zweitmeinung.
Naja. Mhm.
Und dadurch dann vielleicht größeres Vertrauen haben, dass sie sagen, ja, der hat jetzt auch gesagt, das geht nur offen oder die OP ist das Richtige für sie. Und dann steht es auf einer besseren Basis vielleicht nochmal.
Ja, das ist gut. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Das nehmen Sie ja nicht irgendwie übel oder persönlich oder sonst was, im Gegenteil. Das sind sozusagen, ja. Also tatsächlich hatte ich vor kurzem erst ein Gespräch mit einer Angehörigen, die sich auch Sorge machten, dass dann der Arzt beleidigt ist, ja, wenn man halt eine Zweitmeinung fordert. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ne?
Man als Patient kann man das in der Situation, wo man gerade diese Diagnose bekommen hat, erstmal gar nicht überblicken. Man ist erschrocken und soll sich jetzt da entscheiden. Mhm. Da entsteht schon Druck. Und wenn man dann unsicher ist, dann ist es ja völlig okay, sich eine zweite Meinung einzuholen. Das Einzige, wovor ich warnen muss bei der Geschichte, ist, dass man dann nochmal weiterzieht und nochmal und die Zeit verliert.
Ja.
Das sollte man im Auge behalten.
Ja.
Man hat die Diagnostik, die soll möglichst aktuell sein, wenn man operiert. Und man sollte dann schon oder man muss dann schon zügig zu einer Entscheidung kommen im eigenen besten Interesse. Weil der Tumor ja dann in der Regel sich weiterentwickelt,
richtig,
wenn man zu viel Zeit verliert.
Ja.
Das sehe ich auch manchmal, dass Patienten zu mir zu einer Zweitmeinung kommen, die vielleicht schon an 2, 3 anderen Stellen waren und da Zeit verlieren, weil sie einfach hadern mit der Diagnose und mit dem Stress, den das bedeutet.
Und jetzt haben wir ja so ein bisschen schon über die OPs gesprochen, aber was passiert denn typischerweise vor der OP? Meistens ist ja das noch eine Kombinationstherapie, wo andere Therapien ja auch involviert sind. Was ist denn da so typischerweise vor der OP?
Es ist so, wenn wir sehen, dass der Tumor schon in bestimmte Lymphknoten ausgebreitet ist, das sehen wir am PET-CT. Also diese PET-CT-Untersuchung ist ja eine Computertomographie, bei der man auch eine Flüssigkeit bekommt, so radioaktive Glukose, die sich in stoffwechselaktivem Gewebe anreichert. Also das heißt, dieser Zucker geht in Tumoren, geht in Entzündungen und ist da besonders sichtbar. Und in dem PET-CT leuchtet es dann an diesen Stellen auf. Mhm. Diese Bilder sind farblich gekennzeichnet. Man sieht nicht nur diese grauen Röntgenbilder, sondern so Farbkleckse drin. Und der Tumor leuchtet in der Regel auf. Und wenn eine Metastase irgendwo sitzt, leuchtet die auch auf. Mhm. Und wenn wir sehen, die Lymphknoten am Lungenstiel zum Beispiel sind mit befallen, dann empfehlen wir eine Abklärung dieser Lymphknoten. Wir testen das dann, ist da wirklich Tumor drin? Und wenn es der Fall ist, dann empfehlen wir eine Vorbehandlung, die sogenannte neoadjuvante Therapie. Das bedeutet, der Patient erhält vor der Operation schon Chemotherapie, um hier den lokal ausgebreiteten Tumor schon etwas so gut wie möglich abzutöten und dann den Rest, was noch da ist, rauszuoperieren. Das ist so ein Konzept, das mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
Was gibt es da für Varianten?
Da gibt es die Chemotherapie. Ja. Dann gibt es seit neuestem auch Chemoimmuntherapie, die Kombination, dass man zwischen 2 und 4 Zyklen Chemoimmuntherapie bekommt. Okay. Da sehen wir teilweise sehr gutes Ansprechen. Und es gibt noch bei einzelnen Patienten bestimmten Tumoren die Radiochemotherapie als Vortherapie, insbesondere bei sogenannten Pancoast-Tumoren. Das sind Tumoren, die an der Lungenspitze wachsen und nach oben den Brustkorb schon infiltrieren und durch die erste Rippe durchwachsen Richtung Armnervenversorgung, sodass man da jetzt nicht direkt operieren kann. Dann würde man den Tumor nicht ganz rauskriegen oder stößt dann an die Begrenzung der Gefäße, die zum Arm ziehen. Die Patienten werden durch die Radiochemotherapie vorbehandelt und dann zieht sich der Tumor häufig sehr gut zurück, sodass man da in ein operables Situation. Mhm. Das wäre die Radiochemotherapie. Es gibt noch andere Indikationen für die Radiochemotherapie, immer wenn das irgendwo lokal einwächst. Das heißt, wenn der, so wie beim Pancoast-Tumor, nach oben ausbricht, kann er natürlich auch in die Brustwand zur Seite in Rippen einwachsen oder nach innen einwachsen. Und dann kann man mit der Radiochemotherapie eine Verkleinerung erreichen.
Ah ja, sehr gut.
Aber Hauptkonzept ist im Moment schon die neoadjuvante Chemotherapie.
Okay, ausschließlich? Also nicht kombiniert, sondern ausschließlich Chemo, oder?
Neoadjuvant heißt immer in Kombination mit einer Operation.
Ja, ich meinte jetzt, meine Frage war so gemeint, dass sie also einfach nur eine Chemotherapie, nicht in kombiniert mit Immuntherapie.
Doch, oder? Ich glaube, die Kombination mit der Immuntherapie wird weiter zunehmen. Mhm. Da werden auch sicher noch weitere Substanzen für die Neoadjuvanz noch zugelassen werden. Man kann sich das ja nicht aussuchen, diese Chemotherapeutika, die man gibt oder die anderen Substanzen, sondern das basiert ja immer auf Studien, die bewertet werden, unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, bewertet. Und wenn die eine bessere Therapie ermöglichen als die bisherige Standardtherapie, dann gibt es eine Zulassung und dann dürfen wir das ja eigentlich erst dem Patienten anbieten.
Okay. Mhm.
Da wird sich sicher noch einiges entwickeln in diesem Bereich der neoadjuvanten Chemoimmuntherapie. Mhm. Und dann bekommen die Patienten das in Kombination dann mit der Operation.
Und jetzt hatten wir schon ganz kurz mit dem Bereich so Zweitmeinung und so weiter und so fort drüber gesprochen. Wenn man jetzt, also man kriegt die Diagnose Lungenkrebs, dann macht man eben das Staging, dann macht man diese ganzen anderen Untersuchungen, die eben den Allgemeinzustand abbilden. Wie schnell geht es dann oder wie schnell sollte es dann gehen bis zur OP?
Häufig kommt der Patient zu uns ja mit einem CT, auf dem jetzt schon mal dieser Knoten gesehen wurde. Die frühen Karzinome, das sind dann nicht selten Zufallsbefunde. Das heißt, der Patient war wegen einer Herzuntersuchung im CT oder wegen einer verrenkten Schulter und zufällig sieht man da einen Knoten. Dann brauchen wir die genannte Abklärung, CT, PET-CT, Kernspinnuntersuchung, Lungenfunktion. Das ist eigentlich der Punkt, der zeitlich etwas aufwendig ist, dass man diese Untersuchungen abarbeitet und sich dann noch mal ein Bild macht.
Wenn ich ganz kurz was sagen darf, dazu haben wir auch schon Filme gemacht mit Herrn Professor Neurohr, wo man genau diese ganze Diagnostik sehen kann. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Genau.
Aber gutes Stichwort, der Professor Neurohr macht dann auch die etwas invasivere Abklärung noch. Mhm. Das heißt, bei manchen ist eine Bronchoskopie erforderlich, wo man von innen eine Probe gewinnen kann aus dem Tumor, damit wir wissen, was für ein Gewebe haben wir da. Also dieser Zyklus, der muss einfach da sein, damit wir ein klares Bild haben. Mhm. Ist der Patient operabel? Ist es sinnvoll für ihn? Und dann streben wir so ungefähr von der Erstdiagnose bis zur OP, so 3 Wochen sollten eingehalten werden.
Also maximal 3 Wochen?
Maximal 3 Wochen.
Und minimal?
Minimal, wenn manche Patienten kommen schon sehr gut vorbereitet, die sind vielleicht noch jünger und fit, wo die Funktion jetzt gar nicht ein Problem ist, dann machen wir noch das PET-CT und das MRT und dann kann es starten. Das kann man in einer Woche abarbeiten.
Auch. Ah ja, okay. Ja. Mhm. Ah ja, okay, aber da war auch mal die Nachricht, also das sollte man auch wirklich einhalten, also jetzt nicht das noch lange hinziehen, sondern wirklich gucken, dass man dann,
Und dann gibt es natürlich schon auch Patienten, wo das deutlich länger dauert nochmal, weil wir vielleicht noch eine Bronchoskopie brauchen, noch eine diagnostische Operation zum Beispiel. Mhm. Oder der Patient hat andere Vorerkrankungen. Man stellt im Rahmen der OP-Abklärung fest, dass er eine schwere Herzerkrankung hat. Und das OP-Risiko für ihn zu hoch wäre, dann muss man erst diesen Teil wieder angehen und ihn in einen sicher operablen Zustand bringen. Das kann natürlich die OP dann nach hinten rausschieben und muss im Einzelfall dann einfach der Reihe nach abgegangen werden.
Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube, dann haben wir noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. In welches Krankenhaus sollte man gehen für so eine OP?
Bei einer Lungen-OP würde ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum vorschlagen. Mhm. Die Zentren müssen gewisse Standards erfüllen, also zum einen in der Fallzahl, was für die Thoraxchirurgie gelten zum Beispiel mindestens 75 Entfernungen von Lungenlappen pro Jahr.
Okay.
Das ist so die Grenze. Mhm. Drunter gilt man, wird man nicht zertifiziert, bekommt man das Zertifikat nicht. Diese Zertifikate, die sind aber auch an vielen anderen Prozessen festgemacht. Das heißt, die Zentren haben ihre Abläufe standardisiert, müssen die auch immer aktualisieren und diese Standards auch einhalten. Das wird jedes Jahr überprüft. Das heißt, die Zentren sind fortlaufend immer gefordert, ihre ganzen Prozesse auf dem aktuellen und auch gelebten Standard zu halten. Man hat festgestellt, dass das Outcome, sagt man, also das Überleben und die Rezidivfreiheit bei Patienten, die in zertifizierten Zentren operiert wurden oder auch versorgt wurden, das ist ja nicht nur die OP, es ist ja auch die Chemotherapie und die Strahlentherapie, die in zertifizierten Zentren angeboten wird oder auch die Kombination aus allem, dass da die Ergebnisse besser sind als bei Patienten, die in nicht zertifizierten Zentren operiert wurden oder versorgt wurden.
Also da sollte man durchaus auch mal ein bisschen Weg in Kauf
Fallzahl, nehmen. Fallzahl, Erfahrung, genau. Und in den Zentren, da wissen alle, was zu tun ist. Wenn ein Patient mit Lungenkarzinom kommt, dann ist das nicht die Ausnahme, sondern das ist unsere tägliche Arbeit und da sind alle aufeinander eingespielt.
Ja.
Der Chirurg natürlich mit seiner Expertise, der hat eine wesentlich höhere Fallzahl dann über die Jahre operiert und dadurch gehen natürlich die Operationen besser, weil man alles gesehen hat. Aber nicht nur der Chirurg, sondern da geht es ja auch weiter in der Behandlung nach der Operation. Da gibt es eine Physiotherapie, die standardisiert ist. Mhm. Die wissen, was die Patienten brauchen an Mobilisation, an Atemtraining. Die Pflege weiß, wie sie mit dem Patienten umgeht. Also das ist eine ganze Kette von allen Mitarbeitern und Teammitgliedern, die eben in diesen Zentren schon auf diese Erkrankung genau geschult sind und deshalb damit umgehen können.
Mhm. Also wie gesagt, wir wollten jetzt einen Film machen zum Thema Operation bei Lungenkrebs. Jetzt gibt es ja natürlich ganz viele Patienten, die sind von Lungenmetastasen betroffen. Mhm. Aber das ist ja was anderes.
Ja, der Unterschied ist, beim Lungenkrebs entstehen die Tumoren in der Lunge selbst.
Mhm.
Das heißt, es gibt da Veränderungen von lungeneigenen Zellen, die dann entarten und diesen Tumor bilden. Mhm. Und danach richtet sich auch die Therapie. Mhm. Bei Lungenmetastasen haben wir einen Tumor irgendwo sonst im Körper und plötzlich kommt es zu einer Absiedlung in der Lunge.
Ja.
Das heißt, wenn man diese Lungenmetastasen anschaut, dann sieht man, das Gewebe gehört gar nicht zur Lunge, sondern es gehört zum Beispiel zum Darm, weil der Patient Darmkrebs hat.
Okay.
Das ist also eine völlig andere Erkrankung, die auch für den Chirurgen in manchen Fällen, ausgewählten Fällen, für den Thoraxchirurgen relevant sein kann. Da können wir auch dem Patienten was anbieten.
Ah, wunderbar. Also ich glaube, das ist aber nochmal wirklich ein ganz besonderes Thema. Dann würde ich sagen, machen wir dazu einfach auch nochmal einen separaten Film. Ne?
Ja.
Wunderbar. Lieber Dr. Pressler, vielen Dank. Jetzt haben wir so einen gewissen Übersicht bekommen, über was denn alles ansteht bei einer Lungenkrebsoperation. Und wir wollen jetzt dann im nächsten Film dann wirklich nochmal in die Tiefe reingehen, wie genau die Operation funktioniert. Ganz herzlichen Dank soweit.
Gerne.